Moin moin und herzlich willkommen zum Podcast Die Sicherheitslücke. Im Rahmen unseres Themenblocks zur digitalen Souveränität befassen wir uns heute mit dem Thema Fingerprinting. Unter Fingerprinting verstehen wir die Informationsgewinnung durch das Auswerten und Zusammenfassen anderer Daten und Spuren, die wir mal hinterlassen haben, zum Beispiel beim Surfen hier konkret im Internet. Also ganz konkret möchten wir uns eigentlich darum kümmern, ob es möglich ist, dass ihr euch anonym durchs Internet bewegen könnt, beziehungsweise welchen Aufwand dazu ihr betreiben müsst oder eventuell auch welchen Komfortverlust ihr dadurch habt. Das möchten wir für und mit euch diskutieren, mit euch gerne nachträglich wieder über Kommentare oder Blog oder E-Mail-Feedback. Wir, das sind
der Hobbyphilosoph Ingo Timm vom DFKI und der Uni Trier
und Nina Schwarz vom LSI.
Kurz vor dem verlängerten Pfingstwochenende und kurz nach einigen interessanten Cyber-Incidents und Events, die wieder mal durch die Presse gegangen sind, dachten wir, auch das Thema Datensouveränität wieder aufzunehmen. Datensouveränität bedeutet ja grundsätzlich erstmal, dass wir hoffen und wünschen, Herr oder Frau unserer Daten zu sein. Das heißt, wir können selbst im Rahmen dessen, was wir präventiv vermeiden können, bestimmen, ob Leute unsere Daten haben oder haben dürfen oder behalten dürfen. Jetzt ist aber die Frage, wie ist es denn rückwärtig betrachtet? Denn überall da, wo wir unterwegs sind, hinterlassen wir Spuren. Und es gibt ja so Standardmaßnahmen wie, keine Ahnung, VPN einschalten und dann sind irgendwie die IP-Adressen verschleiert oder ich gehe durchs Tor-Netzwerk und habe das Onion-Protokoll und dann habe ich halt eine verschlüsselte Kommunikation zwischen den einzelnen Knoten des Onion-Netzwerkes und bin eigentlich gar nicht mehr traceable, also rückwärts verfolgbar, mit dem finalen Effekt, dass ich eigentlich meine, alles, was ich nicht von mir preisgeben möchte, durch solche Protokolle verhindern zu können. Naja, und das ist ein Mythos, mit dem wir hier aufräumen wollen, bis hin dazu, dass wir euch nachher auch erklären werden, für die, die es nicht sowieso schon wissen, dass wenn ihr einmal auf irgendwelchen Suchmaschinen mit eurem normalen Profil wart und danach verschlüsselt, verschleiert durchs Onion-Netzwerk, durch einen Tor-Browser, genau auf dieselbe Suchmaschine wieder geht, dass ihr eigentlich komplett für diese Suchmaschine bekannt seid. Also nicht nur traceable, sondern vollständig transparent und bekannt. Aber dazu jetzt im Rahmen der Folge und einige weitere Sachen, die im Bereich von Traceability und Spuren im Internet auch noch von Interesse liegen. Aber ich würde, wenn unser Hobbyphilosoph Ingo bereit ist, einmal ihn eigentlich fragen. Ingo, VPN, Fingerprints, was denkst du dazu? Hast du dein VPN gerade an, damit wir nicht wissen, dass du es bist?
Ich habe eigentlich immer ein VPN an, damit ich immer einen sicheren Kanal natürlich nach Hause habe, aber selten habe ich ein VPN an, um meinen gesamten Datennetzwerker zu verschlüsseln. Aber wir lernen ja sehr viel im aktuellen Bereich, im Social-Media-Bereich, in Podcasts und allen möglichen Orten, wo man als Werbekunde auftritt, also wo man selber beworben werden soll, für bestimmte Produkte beworben werden soll, dass wir irgendwo nachvollziehbar und nachverfolgbar sind. Und eine der Versprechen, die oft in Podcasts gemacht werden, ist ja, dass wir einfach nur ein VPN anschalten müssen. Also so verstehe ich das. Also wenn ich mein VPN anschalte und sage, route den gesamten Traffic übers VPN, dann bin ich doch anonym, oder nicht?
Ja, wenn das als Frage gemeint war, natürlich wirst du anonym. Ne? Deine IP-Adresse kennt dann zunächst erstmal, ja, wer kennt deine IP-Adresse eigentlich? Eigentlich nur dein VPN-Anbieter, ne? Weil der Münzt sie auf eine andere um.
Und idealerweise schmeißt der das anschließend auch wieder weg, also wenn die Verbindung zu Ende ist, dass es dann, wenn die Verbindung vorbei ist, keine Spuren mehr zurückgibt. Also es ist nur zur Zeit der Verbindung, der VPN-Anbieter weiß, dass ich das war, der hier
welchen
unterwegs
war. Welchen VPN-Anbieter vertraust du?
Ich weiß nicht, wir wollen, glaube ich, keine Produktwerbung machen, nicht? Aber ich bin okay. Eigentlich ein Mensch, der aus Bremen kommt. Ich komme aus dem Norden und vielleicht kann man sich vorstellen, wo ich mich mal hin entwickelt habe. Aber es gibt ja, ob es so ein andere Anbieter sind, Cyber oder ich will sie jetzt nicht aufzählen, wie sie ganz genau heißen, aber ich glaube, ihr kennt alle die Werbung und wir haben an verschiedensten Orten da eben auch entsprechende Bewerbungen und Versprechen, die gemacht werden.
Ja, und das größte Versprechen ist eben einfach, dass solche VPN-Anbieter ihre Daten geheim oder halten oder sogar nach der Verbindung wieder vernichten. Wobei, das kann ich mir eben nicht vorstellen, den zweiten Teil, denn damit würden sie sich ja auch einer Forensik im Falle von Cybervorfällen, also sich selbst entziehen, weil sie dann gar nicht mehr wüssten, welche Nutzer zu welcher Zeit wie online waren, wenn sie das tatsächlich so täten.
Also. Eigentlich ist es das Versprechen, dass sie keine Logs speichern.
Aber da wollten wir eigentlich ja gar nicht. Das war eigentlich gar nicht der Kern, den wir diskutieren wollten, sondern der Punkt Anonymität im Netz sozusagen, in dem Fall durch die Verschleierung der IP. Was ist Anonymität in dem Fall eigentlich oder mit was kann man noch identifiziert werden? Sprich, was kann alles gefingerprintet werden? Weil eine IP-Adresse ist ja bei weitem nicht das Einzige, was man jetzt im Internet quasi vor sich herträgt, wenn man irgendwo hingeht. Klar, manche Instanzen sehen hauptsächlich die IP-Adresse und vielleicht noch ein, zwei andere Details, so von wo kommt das, wo geht das hin, Port und so weiter, Protokoll. Aber wenn wir jetzt anschauen, wo wir dann letztendlich kommunizieren im Internet, beispielsweise mit Webseiten, da geben wir ja nochmal ein ganz anderes Set an Informationen preis, außer der IP, mit der wir dann wiederum identifizierbar werden. Ich nehme an, dass du auch darauf raus wolltest.
Ja, das wäre ja jetzt der große Bogen, den, ach Mensch, Monina, du hast jetzt schon wieder unsere gesamte philosophische Vorspielerei kaputt gemacht, aber du hast recht. Also unser Kernthema heute ist halt nicht die unteren Webprotokolle oder Weblayer, eben wie MAC-Adressen oder IP-Adressen, sondern eigentlich erstmal oder ganz, ganz oben. Das heißt, welche Daten liefere ich eigentlich mit, wenn ich meinen Browser anmache. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Arten von Browsern. Die einen sind die, die großzügigst erstmal alle eure Daten ins Internet posten. Und dann kann man leider mittlerweile sagen, die herstellergebundenen Browser, wir führen da bei uns an der Hochschule auch gerade wieder ein paar wissenschaftliche Arbeiten durch, die herstellergebundenen Browser, denen ist das nicht ganz so wichtig, wie viele Daten ihr so durchs Netz postet oder nicht. Allein dadurch, dass ihr eine Webseite aufbaut. Und dann gibt es halt immer mehr Browser, können wir nachher auch so eine kleine Reihenfolge mal angeben, wo ihr sukzessive immer weniger Daten ins Web hineingebt. Das Traurige daran ist, das hat jetzt überhaupt nichts mit Inkognito-Modus oder sonst was zu tun. Egal, welchen Browser wir nehmen, die Sachen, dass sie die Sprache für euch richtig aufarbeiten, dass die Bildschirminhalte die richtigen Größe für eure Endgeräte haben, aber dass da auch ein paar Kontrollmechanismen sind, habt ihr mobile Endgeräte, habt ihr stationäre Endgeräte und so weiter, führt dazu, dass ihr einen Gesamtsatz von mehreren Dutzend Parametern durch das Netz schickt, von denen ihr nachher circa je nach Anwendung 10 bis 20 überhaupt nicht wegschalten könnt. Und diese Kombination macht euch in der Regel so eindeutig, wenn ihr vor allen Dingen aufeinanderfolgende Webzugriffe habt von denselben Geräten, dass ihr euch einer Identifikation gar nicht entziehen könnt. Das ist, ja.
Das ist ein großes Problem, besonders weil wir damit nicht rechnen. Also wir rechnen ja eigentlich damit, dass wir identifiziert werden über bekannte Mechanismen wie angemeldet sein oder Cookies. Aber dieses Fingerprinting ist sehr tiefer liegend, nicht? Und da sind möglicherweise Dinge drin, die sich nicht ändern auch. Also vielleicht Geräte-IDs oder eine bestimmte Kombination eben, nicht? Von Dingen, die gleichzeitig passieren auch möglicherweise.
Und das Schöne ist, umso mehr man versucht, sich selber davor zu schützen, indem man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Blocker für manche Elemente, die nicht mitgegeben werden oder die abstrahiert mitgegeben werden, macht man sich irgendwie dadurch auch wieder eindeutiger, indem man aus der Masse raussticht von vielen Leuten, die gleichen Voreinstellungen benutzen. Das heißt, es ist richtig schwierig hier, sich komplett oder weitestgehend dem Fingerprinting von beispielsweise vom Browser Fingerprint dem zu entgehen. Wenn man jetzt sagt, man schickt nur noch, man blockt einige Parameter, die man mitschickt, dann hat man letztendlich auch wieder einen eindeutigeren Fingerabdruck, weil man nicht in die Menge von 1000 Leuten, die den voreingestellten, weiß ich jetzt, die Voreinstellungen von, ich habe ein neues Handy einer bestimmten Marke mit dem Betriebssystem, mit dem Browser, den benutze ich jetzt einfach, indem ich sage, ich benutze jetzt Werbeblocker, Adblocker und möchte manches nicht mehr mitschicken, mache ich mich da ja wieder, steche ich raus, mache ich mich also besser identifiziert, weil indem ich weniger mitgebe an Informationen.
Allein dadurch, dass du keinen Standardbrowser nutzt, ne?
Genau.
Und sagen wir so eine klassische Webseite, auf der man zumindest mal die Fingerprints oder die Parameter des Fingerprints sehen kann, ist, verlinken wir euch auch, emmaunique.org, Fingerprint. Und dort kann man sehen, welche Art von Fingerprints, ich habe das jetzt einfach mal gestartet, also mich machen zwei von vier Parametern, obwohl ich den Helium-Browser benutze, der eigentlich sehr wenig mitschickt, schon so eindeutig, dass über die Windows-spezifischen Parameter, was zum Beispiel Schriftsätze und solche Sachen angeht, ich zu 50% identifizierbar bin. Über die Browser-Parameter, die spezifischen, auch nochmal zu 50. Und dann den Rest machen Zeitzone und Sprachsettings, dass ich also alleine durch diese vier Parameter schon zu ungefähr 80% trackbar bin. Und wir gehen nachher mal auf andere Sets von Parametern ein. Insgesamt werden rangezogen von dieser Webseite 57 Parameter. Wenn ich jetzt mal hier so durchscrolle und die Hälfte, also mehr als die Hälfte von denen machen mich zu 50-93% traceable. Ich hatte jetzt schon mal die wichtigsten Parameter gesagt. Das werden halt mit übertragen, unter anderem welches Betriebssystem. Das wird wahrscheinlich dazu dienen, um zu sagen, wie komplex und wie dynamisch dürfen die Webseiten aufbereitet sein. Damit zum Beispiel eine mobile Webseite nicht so hyperkomplex aufgebaut ist wie zum Beispiel eine Desktop-PC oder Laptop-basierte Seite. Das sind so ein Satz von Parametern oder Schriftsätze. Welche und wie viele Schriftsätze habe ich überhaupt zur Verfügung? Und hier ist es dann so, wenn man halt mal so einen Rechner hat, der ein bisschen länger gelaufen ist, also nicht Stunden, sondern tatsächlich als Gesamtbetriebszeit, dann hat man wahrscheinlich so viele Schriftsätze gesammelt über verschiedene Applikationen wie Office-Anwendungen, Windows jetzt selbst, vielleicht Adobe, was man dann noch installiert hat, dass die Kombination dieser vielen Schriftarten einen so eindeutig erkennbar macht. Dass das schon vielleicht alleine ausreichen würde.
Okay, aber jetzt ist man identifizierbar, aber für wen und für was? Also wer sieht denn jetzt diesen Fingerprint oder wer kann den im Internet sehen und was ist die Folge daraus?
Und warum?
Ich
würde einmal ganz kurz, es gibt natürlich ein großes Interesse daran, dass man den Nutzer einer Seite identifiziert. Und ich finde, es gibt so zwei legitime Gründe, über die man streiten kann. Aber das eine ist, ich möchte natürlich nicht den Nutzer selber, aber die Konfiguration des Systems vielleicht beobachten, um zu sehen, ob es eine bestimmte Art von Konfiguration gibt, die besondere Probleme bei meinen Web-Apps macht. Um dann eben auch die Seite heilen zu können und besser weiterzuentwickeln. Also es könnte schon sein, dass es da interessant ist, User über längere Zeit auch zu verfolgen, wie die gut oder schlecht mit einer Webseite umgehen können. Und das, was nicht so richtig legitim ist, weil es auch datenschutzrechtlich nicht eigentlich so zulässig ist, ist natürlich, umso besser wir wissen, wer den Rechner benutzt, umso zielgerichteter können wir Werbung schalten. Und zielgerichtete Werbung ist deutlich wertvoller und eben wird besser bezahlt als einfach nur Massenwerbung, die dargestellt wird.
Aber ich kann mir auch vorstellen, ich kann mir als dritten halbwegs legitimen Anwendungsfall vorstellen, dass man sagt, man möchte von gewissen Sachen eine Marktdurchdringung irgendwie verstehen. So, also wie viele Leute, die bei mir auf die Webseite kommen, benutzen beispielsweise Firefox in der und der Version oder dieses Betriebssystem, diese Sprache, also so grundlegend so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wer ist denn hier so unterwegs? Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch ein legitimer Anwendungsfall ist, der mal vorkommen könnte.
Okay, aber gehen wir doch einfach mal systematisch, ich sag mal, die verschiedenen Kategorien von Informationen durch. Und weil es ist ja die Frage gewesen, warum bin ich überhaupt detektierbar? Naja, es gibt halt so ein paar Parameter, die machen schon Sinn, um zu sagen, in welcher Art und Weise müssen denn Inhalte überhaupt übertragen werden? Also sprich, welchen klassischen Browser benutze ich? In diesem Fall, weil halt verschiedene Browser Informationen unterschiedlich interpretieren. Und wenn ich jetzt nicht nur rein plain HTML dargestellt haben möchte oder meinetwegen sogar ein Textdokument im Browser, sondern halt, wir möchten es ja schön komfortabel und unsere Videokonferenz, da möchten wir halt gerne bestimmte Settings einstellen können und die soll sich das System auch merken, dann muss es ja ungefähr wissen, wie der Browser überhaupt aufgebaut ist oder welcher Browser da liegt. Also diese Informationen müssen wir liefern. Dann kann der Content, also das, was übertragen wird, kann möglicherweise kodiert werden. Sprich, kann ich MPEG dekodieren oder nicht? Oder, keine Ahnung, sind SIPs zulässig? Also, dass ich einen gesippten Informationen rübergeschickt bekomme. Also Parameter der Nachrichtenübertragung machen irgendwie auch noch Sinn. Sprache. Bei sprachvariablen Webseiten in einem Content-Management-System ist auch ganz cool, wenn die Sprache vorhanden ist, wie Deutsch, möchte ich natürlich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Koreanisch angezeigt bekommen, nur weil es halt eine koreanische Webseite ist. Also macht das Ding auch Sinn. So, und das sind schon mal insgesamt dann 6 Parameter, von denen man sagen kann, boah, also der größte Parameter hier hat bei mir schon 40% Eindeutigkeit mit den ganzen Informationen über die Möglichkeiten des Content Encodings. So, jetzt kommt ihr. Also ich bin schon mal als, ich sag mal, als einer von 2,5 oder einer von 3 bin ich allein dadurch detektierbar, dass ich gerne Sachen schön dargestellt haben möchte.
Und das betrifft nun mal leider die meisten Menschen, dass wir irgendwie Sachen gerne schön dargestellt bekommen. Also ich sag mal, dass da irgendwie Abstriche hinzunehmen, wird schwierig.
Ja, ich würde sogar mal auf mehr als die meisten gehen. Also bin ich ja ganz ehrlich, ich so Raw-Text-Webseiten habe ich eigentlich noch nie gemocht, nicht mal in den 1990ern. Die werden jetzt aber browserunabhängig, ja. Und ich bin schon ganz froh drüber, dass ich hier in unserer Videokonferenz zum Beispiel echte Bewegtbilder sehe, weil er könnte ja auch für jedes Frame eine neue Webseite aufbauen und ich könnte mir dann so ein Daumenkino ausdrucken und zurechtschneiden. Also.
Das wäre doch mal nett, Vico im Daumenkino.
Ja, die muss dann aber aufgezeichnet und vorher per Paketpost verschickt werden, bitte.
Unbedingt.
Ja, also das heißt, schon die ersten Parameter, die mich als einen von 2 bis 3 transparent machen, ganz ehrlich, die will ich ja haben. So, und jetzt kommen halt die nächsten. Jetzt kommen sowas wie JavaScript-Attribute. Okay, ich kann natürlich JavaScript konsequent deaktivieren. Jetzt wäre ich mir gar nicht mehr sicher, ob wir dann überhaupt noch hier unsere Videokonferenz durchführen könnten, wenn ich so richtig sage, nee, ich lasse es so gar nicht zu.
Ich hatte das mal sehr lange, keine Cookies, kein JavaScript aktiviert und noch ein paar Sachen. Und das macht das Internet schon sehr unschön zu benutzen. Es macht schon wirklich wenig Spaß.
Ja. Oder unmöglich.
Nahezu unmöglich. Man muss sehr viele Abstriche hinnehmen, was man dann alles nicht benutzen kann. Das ist, oder was einfach nicht funktioniert. Also gehen wir mal davon aus, dass es auch.
Im Grunde konnten wir auch in den 90ern surfen, da recht anonym, aber das hat keinen Spaß gemacht, weil man keinerlei Funktion dahinter hatte und auch keine Historie oder Verläufe, entsprechende Bereitstellungen, die passen für das Gerät.
Ja, das sind ja die verschiedenen Stufen einfach der Internetentwicklung und wir wollten ja rein vom rein deskriptiven Internet eben zum interaktiven oder sogar zum kommunikativen, also mit Webkonferenzen oder sogar vielleicht zum proaktiven, dass dir die KI schon aufgrund deines Browserprofils sagt, ohne dass du auch nur ein Zeichen eingetippt hast, lieber Ingo, du möchtest doch heute bestimmt erstmal die Welt zuerst lesen, weil du bist kein Zeitleser. So, das hättest du doch wahrscheinlich auch gerne, oder?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, mag ich lieber die Zeit.
Na naja, gut, KI kann auch halluzinieren. Ich meine, davor schützt sich ja die KI nicht. Jo, aber okay, also das heißt hier erstmal zu der Frage, was bringt uns das? Und das war auch so ein Teil dieser Studie, die wir durchgeführt haben. Eigentlich wollen wir gerne dieses Traceable, also nein, wir wollen nicht das Traceable haben, aber wir wollen die Feature haben. Und alles, was uns diese Feature nicht liefert, das betrachten wir als unmodern und benutzen es nicht mehr. Also selbst wenn man sich mal ein bisschen im Darknet umschaut, auch diese Shops dort haben Feature, die zumindest darauf schließen lassen, dass wir erneut da sind. Also im Darknet haben wir dann vielleicht keine direkte soziale oder namentliche oder IP-basierte Nachverfolgbarkeit, aber man kann schon mal sagen, okay, User diesen Typs waren schon 7-mal da. Und wenn diese Darknet-Plattform jetzt möglicherweise auch eine Echt-Webseite mit zur Verfügung stellt, also im normalen Internet, und die dann per Google zum Beispiel suchbar ist, dann kann man genau über diese Traces, das heißt, ich gehe einmal per Google auf diese Webseite, die können mich identifizieren, ich gehe einmal per Darknet auf diesen Server und der kann mich identifizieren und schon habe ich die Personenverbindung zu mir. Und das, was hilft uns das jetzt im Unternehmenskontext oder sowas? Ich würde sagen, ein Verschleiern von uns ist mindestens auf nachrichtendienstlicher oder auf staatlicher Ebene überhaupt nicht mehr möglich. Und wenn wir jetzt zu diesen Big Five gehören, wie Google oder wer auch immer da große Webseiten anbietet, OpenAI, ist es für uns eigentlich überhaupt nicht mehr möglich, unsere Identität zu verschleiern.
Oder andersrum. Die Verschleierung kann nicht mehr funktionieren, indem wir Funktionalitäten wegnehmen und dann sagen, wir machen es uns unbequemer, indem wir jetzt JavaScript ausmachen und einen alten Browser verwenden, weil das macht uns andererseits ja auch wieder irgendwie einmaliger. Sondern eigentlich müsste man dann schauen, dass man möglichst große Sets hat an Benutzern, die das Gleiche benutzen, um in einem Anonymitätsset unterzugehen. Dass man sagt, also man hat standardmäßig benutzen alle in einer, keine Ahnung, Firma, diesen Browser mit diesen Einstellungen, diesen zugrunde liegenden Monitorauflösungen, dem Set an Codecs oder dem Set an Fonts, den man hat. Und dann ist man zumindest nicht mehr aus diesem Set wiederzuerkennen. Aber das ist auch nicht ganz so trivial umsetzbar.
Also ein Tipp ist, wenn man anonym sein will, möglichst Mainstream.
Genau, in dem Fall.
Möglichst unauffällig kleiden, also möglichst unauffällig und gleichartig sein zu den meisten anderen. Das ist ein interessanter Ansatz. Ich würde einmal noch mal ganz kurz, weil ich es nebenbei gemacht habe, ist leider erst jetzt das fertig geworden. Ich habe das MI Unique mal ausgeführt auf meinem Rechner. Da hatten wir eben drüber gesprochen. Das habt ihr auch gemacht. Und parallel habe ich es jetzt nochmal auf dem iPad gestartet mit einem VPN aktiv und habe auch den Webbrowser beendet und neu gestartet. Wichtiger Punkt, wenn ihr VPN nutzen wollt auf solchen Geräten, immer daran denken, dass ihr das Programm, was ihr nutzt, nach dem Verbinden erst startet, also vorher das nochmal abschießen, weil ansonsten nimmt er die Verbindung, die er vorher hatte. Dann bin ich dort in einen anonymen Modus gegangen, also in den Privatmodus des Browsers und ich habe exakt die gleiche Signatur. Also ich bin ebenfalls unique, wie es so schön heißt, unter heute 2600 anderen Menschen oder Geräten und genau das habe ich auf dem anderen Computer auch gehabt, das ein anderes Betriebssystem hat. Das ist schon faszinierend. Also wir sind in einem großen Block, also 2600 sind ja nicht wirklich viel. Menschen, die ähnlich sind, sind wir schon mal erstmal direkt eingefangen und das über diese ganz rudimentären Dinge, die ja direkt abgefragt werden können. Da haben wir noch keinerlei Verhaltensanalyse mit drin, dass wir bestimmte Webseiten besucht haben oder möglicherweise bestimmte Cookies installiert haben.
Das haben wir bei der Seite tatsächlich auch als kleinen Kommentar für uns in der Studie. Also wir wissen ja nicht, wie sie funktioniert. Die Algorithmen werden uns ja hier nicht offengelegt. Möglicherweise ist das auch oben ein Werbeslogan, haben wir, also dass die immer sagen, ja, du bist unique. Deswegen sind wir einfach mal weitergegangen und haben geguckt, ja, wie viele Eindeutigkeitsmerkmale sehen wir denn? Also mal abgesehen von dem Statement und dass es da noch ein paar Alternativseiten gibt, die uns aber ähnliche Statements immer geben, ist das denn plausibel, indem man einfach mal Wahrscheinlichkeiten ausrechnet? Also wie viele User gibt es mit diesem Feature Und wenn man das jetzt mal alles als Wahrscheinlichkeiten multipliziert oder sowas, und dann kommt dann tatsächlich auch immer irgendeine Wahrscheinlichkeit im Subpromillbereich raus, die für einen selbst dann da ist. Und das zeigt auch, wenn die dann im Subpromillbereich ist, dass man nicht nur unter 2000 Usern eindeutig wäre, sondern möglicherweise unter 200.000 Usern auch noch eindeutig wäre. Und das ist eben genau das, was mich immer hier ein bisschen zurückschreckt. Aber ich würde gerne nochmal auf 2, 3 weitere Parameter, die man vielleicht gar nicht so erwarten würde. Also man würde jetzt erwarten, Bildschirmgröße, Bildschirmausrichtung und solche Sachen, Sprache, Zeiteinstellung, alles dieser Kram. Aber es werden zum Beispiel eben auch mit übertragen Akkustände von Geräten. Und da haben wir dann erstmal lange Zeit dran geknobelt, warum werden solche Dinge übertragen? Weil das ist ja echt ein reines Luxusfeature. Habt ihr eine Idee? Also genau wissen tun wir es auch nicht, aber wir haben so ein paar Anwendungsfälle für Akkustände mit gedacht.
Also es könnte sein, dass es Sachen gibt, die einen Akku-Saving-Mode haben. Also sprich dann zum Beispiel vielleicht weniger Anzeigen oder weniger Veränderungen in Bildern machen. Also weniger Sachen machen, die Akku benötigen bei einem Mobilgerät zum Beispiel. Könnte ich mir vorstellen.
Wenn du mobile Navigation hast, da wäre es ja ärgerlich, wenn in der Navigation der Rechner ausgeht oder das Handy ausgeht.
Sehr naheliegend. Wir haben nach ein bisschen Recherche auch noch weitere Feature gefunden, die zum Beispiel auf Akkustände zugreifen. Das ist nämlich zum Beispiel eine Bot-Detektion. Weil wenn du mobiles Endgerät hast, dann muss sich der Akkustand langsam mit der Zeit verändern. Und wenn der das nicht tut, dann kann man zum Beispiel anfangen, so eine Bot-Detection da mit reinzuspielen. Also das heißt, Stimmt. Das sind sogar Sicherheitsmaßnahmen, die darauf basieren, dass wir unsere Privacy aufgeben und uns traceable machen. Und jetzt kommen wir auch auf so einen ganz interessanten Konflikt. Anonymität versus Komfort. Also je anonymer ich werden möchte, oder Privacy versus Identity, je weniger ich identifizierbar werden will, umso weniger personalisierte Informationen bekomme ich auch. Und das ist wieder natürlich so ein Punkt, das wollen wir eigentlich ja, also möglichst komfortabel eingepackt werden.
Da würde ich jetzt wieder sagen, normalerweise hat man da den Trade-off und sagt, okay, wie viel möchte ich aufgeben an Gemütlichkeit, um mir meine Anonymität oder meine Privatsphäre zu erhalten? Aber hier scheint es ja wirklich relativ aussichtslos zu sein. Wenn man so schnell durch so wenig so klar identifizierbar ist, dann braucht man sich beim Rest auch nicht mehr Mühe geben, oder? Oder wie seht ihr das, wenn ihr da genauer reingeschaut habt?
Also grundsätzlich haben wir erstmal gesagt, also Web-Identität mit den heutigen Informationen, die von Browsern mitgeschickt werden, ist nicht mehr gegeben, es sei denn, du gehst halt über die Konsole, über einen Curl-Befehl oder über ein wget oder sowas und holst dir wirklich die Webseiten im Plaintext in die Konsole, also ins Command-Line-Interface per Curl oder sowas. Aber da sind wir ja jetzt genau weit weg von den Anwendungen, wo wir wollen, denn du willst ja deine Videokonferenz nicht als MPEG-Stream in der Kommandozeile sehen.
Wäre mal spannend zu sehen, aber bringt einem herzlich wenig normalerweise.
Ja, die Typen in der Matrix haben das, glaube ich, hingekriegt, mit den Buchstaben, die da so runtergefallen sind. Und naja, nee, das, genau. Aber ich glaube, wir hatten eben auch noch, Monina, ich glaube, da wolltest du noch was zu sagen. Es gibt nicht nur die Browser-Fingerprints, also wo wir uns gar nicht eigentlich gegen wehren wollen, sondern wir haben noch viele, viele andere Möglichkeiten, uns erkennbar zu machen, ob wir es wollen oder nicht.
Ja, wobei man, also jetzt aus Sicht einer Webseite braucht man ja gar nichts anderes, um noch irgendwie die Person zu identifizieren. Aber gut, gehen wir jetzt mal weg von, wir sind ein Webseitenbetreiber oder wir sind an dieser Stelle im Netzwerk. Vielleicht wollen wir auch einfach nur ein Gerät an sich identifizieren, das sich irgendwo im Netzwerk anmeldet. Ich meine, man hat heutzutage viele IoT-Geräte beispielsweise. da kann man auch jetzt als positives Beispiel von Fingerprint die ganzen Signaturen, die so ein IoT-Gerät von sich gibt, wie schnell das auf Sachen reagiert oder mit welchen Protokollen das zurechtkommt, welche Verschlüsselung das kann, einen Fingerprint von einem IoT-Gerät beispielsweise bilden und darüber auch ein gewisses Maß an Identifikation der Geräte erreichen, dass man dann weiß, mit welchen Geräten man es zu tun hat, auch wenn das Gerät selber vielleicht gar nicht so richtig viel Leistung hat, um irgendwelche großartigen Identifikationssachen mitzugeben oder man Bandbreite sparen möchte, was ja auch oft der Fall ist bei Sensoren beispielsweise. Genau, also wir haben also in dem Fall eine Mischung aus einem Device-Fingerprint, also was hat das Device noch an Spuren oder an Merkmalen, die das preisgibt und vielleicht auch an einem Verhaltens-Fingerprint, also Behavioral Fingerprint, welches Verhalten legt was an den Tag, sei es jetzt der Nutzer, der durch die Art, wie er mit Maus und Tastatur umgeht, die Geschwindigkeit, in der das Passwort eingegeben wird oder kleine Unterschiede beim Passwort eingeben bei den verschiedenen Buchstaben von der Geschwindigkeit. Solche Parameter als auch zum Beispiel bei IoT-Geräten die Geschwindigkeit, in der Sachen neu gesendet werden oder die irgendwelche Header-Informationen, die wieder dazukommen. Ja, wobei, ich glaube, Volker, damit hattet ihr euch auch mehr beschäftigt mit dem Identifizieren von einzelnen IoT-Geräten oder einzelnen Kleinstgeräten in Netzwerken. Was runter, glaube ich, geht bis hin zu, welche Spannungsabdrücke sie haben, was ja auch wieder ein Fingerabdruck in einem Netzwerk im Sinne von einem Stromnetzwerk ist. Dass man da dann nochmal die andere Ebene hat, dass man da ein Gerät über die Stromverbrauch eindeutig identifizieren kann.
Das wird man machen können. Also da, auf der Seite sind wir nicht so tief runtergegangen. Wir sind jetzt tatsächlich mehr auch wieder auf Public Available Information gegangen. Und da ist zum Beispiel eine ganz coole Webseite wiggle.net, also W-I-G-L-E. Das sind SSIDs von drahtlosen Netzen. Das heißt, die Leute haben sich einfach aus Spaß irgendeine App auf dem Handy installiert, fahren mit der App durch die Gegend und zeichnen einfach mal die georeferenzierten, also über GPS-Koordinaten referenzierten SSIDs auf, die sie dann über Bundesstraßen oder sowas einfach im Vorbeifahren mal mitschneiden.
Kurz für die Leute, die sich damit nicht ganz so gut auskennen, beispielsweise wenn euer Netzwerk mein einzigartiges Netzwerk 345 heißt, das sind dann die ausgestrahlten SSIDs, die man sehen und mitschneiden kann, wenn das Netzwerk nicht versteckt ist. Und das ist das, was auf Wiggle.net, glaube ich, angezeigt wird. Entschuldigung für den Einwand.
Nee, klar, kein Ding. Und das heißt, die Apps, die dann auf den Handys damit durch die Gegend fahren, die posten das dann in eine Datenbank, die von Wiggle.net dann gehostet wird. Und dort könnt ihr, also das ist erstmal irgendeine Spieleanwendung, also Spiele im Sinne von Sandkasten, könnt ihr jetzt erstmal gucken, wie die SSID von eurem Nachbarn heißt. Könntet ihr auch so, aber dann über diese Karte und Datenbank und dort zum Beispiel nachvollziehen, ja, wie andere SSIDs heißen. Ist erstmal noch nicht ganz so spannend. Wie werde ich dadurch traceable? Die Standardkonfiguration, die eure Handys zum Beispiel haben, sagt, dass sie regelmäßig nach unbekannten SSIDs scannen. Nach bekannten SSIDs, also Web Access Points, die ihr schon mal benutzt habt, scannen die, indem sie einfach fragen regelmäßig, bist du SSID-Name gerade in meiner Nähe. Das dient unter anderem dazu, dass diese Systeme sich, also die Handys, sich in ihrer Leistung, in ihrem Leistungsbedarf runterfahren können, also weniger Leistung in das WLAN geben, dadurch natürlich selbst oder andersrum, WLAN-Access-Punkte können auch ihre Leistung runterfahren. Dadurch wird einfach der Energiebedarf reduziert. Und wenn sie dann angesprochen werden, dann fahren sie halt ihre Leistung wieder hoch, weil sie merken, oh, da ist ein Nutzer, der möchte was von mir. Ich weiß noch nicht, wie weit der weg ist, welche Leistung der so zur Übertragung der Informationen braucht und fahren erstmal ihre Leistung wieder hoch, um dann erkennbar zu werden. Das heißt also, das Handy fragt regelmäßig in seiner Umgebung, hallo ihr, die ich euch da kenne, seid ihr denn da? Kann ich mich mit euch verbinden? Das bedeutet, diese Informationen könnt ihr auch public abgreifen. Also diese Geräte sind weder kompliziert zu bedienen noch teuer zu kaufen. Und damit könnt ihr euch in eine U-Bahn-Station zum Beispiel stellen und mal gucken, welche SSID-Anfragen so alles an euch vorbeilaufen. Das ist vielleicht auch noch nicht ganz so spannend.
Ja, das ist jetzt ganz fantastisch. Wir haben jetzt die Kurve sowohl von, wir sind im Internet mit unserem Browser alleine schon oder mit einer Browseranfrage trackbar durch unseren Fingerprint in der Browser verursacht, hingekommen zu, wir benutzen überhaupt nur das Handy und durch das alleinige Benutzen oder Existieren von dem Handy in unserer Hand sind wir sozusagen sogar schon physisch trackbar, nicht nur durchs Internet hindurch. Haben wir jetzt einmal die Kurve nach außen geschlagen.
Ja, genau. Und das ist jetzt das Spannende mit dieser Datenbank. Also erstmal rein juristisch bin ich mir, also ich möchte mich da juristisch immer nicht so aus dem Fenster hängen, aber ich würde mal sagen, das sind alles öffentlich verfügbare Informationen, also sowohl die Datenbank als auch die Suchanfragen der Handys, weil die posten die ja öffentlich über den Kanal, um öffentlich die Antwort zu kriegen, ja, ich Access Point bin jetzt hier. Wenn diese Informationen, also ich sag mal, irgendwo abgegriffen werden, dann kommt jetzt ein interessanter Aspekt. Kann ich mit der Kenntnis dieser Information, also wie heißt dieser Access Point, in WiggleNet gehen, den Namen des Access Points eintippen und wenn ich Glück habe, wurde der schon mal irgendwo anders erfasst und ich weiß, wo diese Person wohnt. Und das ist etwas, das macht mir echt Bauchschmerzen. Das kann man in Handys auch ausstellen. Das hat allerdings dann nachher so ein Connectivity-Problem, dass sich nämlich ein Handy nicht automatisch mehr mit einem neuen Access Point verbinden wird, denn es fragt ja jetzt nicht mehr unaufgefordert an, bist du in meiner Nähe?
Es ist aber auch schon besser geworden, was die Privacy-Probleme von Handys dabei angeht, weil es verschiedene Mechaniken gibt, dass die nicht mehr direkt die Namen rausgefragt werden. Da gibt es, ich weiß aber nicht, was der aktuellste Stand ist. Das ist ein bisschen her, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Aber es wurde theoretisch besser. Es gibt Gegenmaßnahmen, die zwar dann ein bisschen die Leistung beeinflussen, aber auch funktionieren.
Aber das
die auch
zeigt
auf Betriebssystemebene von Handyherstellern und Handybetriebssystemherstellern selber umgesetzt werden.
Das zeigt doch ein bisschen das Problem, was wir mit so einem Thema wie Fingerprinting haben. Das ist nicht ein festes Thema, das wir jetzt bestimmen können und exakt beschreiben können, was da alles verfügbar ist, möglich ist oder nicht möglich ist. Sondern es ist im Prinzip immer eine Weiterentwicklung zwischen Angreifern und Verteidigern an der Stelle. Also beispielsweise von Volker vorhin der aufgebrachte Aspekt beim Fingerprinting, dass wir den Batteriestand sehen und noch viel schlimmer, nicht nur den Batteriestand, sondern auch die Zeit in Sekunden, bis die Batterie alle ist als Schätzung, also mit dem man dann quasi zusammen auch sehen kann, was für eine Kategorie oder was für ein Gerät es ungefähr sein müsste, wird beispielsweise von vielen Browsern mittlerweile nicht mehr übertragen, weil es eben zu stark zum individualisierenden Tracking benutzt werden kann. Und die Frage, Geräte, die sich anmelden mit den Hardware-Adressen, man nennt das Mac-ID, die beim Hotspot anfragen, der Hotspot kann dann quasi sehen, wer eigentlich beim anfragt, die werden teilweise virtualisiert und verändert, was dann aber auch wieder Komforteinbußen hat. Also wir haben immer so eine entsprechende Entwicklung. Das, was mir in diesem Kontext Sorgen macht, und das ist vielleicht wichtig für die Risikofragen, Fingerprinting an sich ist, wenn man es ordentlich macht und nicht zu viel personenbezogene Daten dabei sammelt, tut man nämlich üblicherweise ja nicht, kann man darüber streiten, ob es überhaupt ein Problem ist aus dem Datenschutzkontext heraus. Also ist das schon was die informationelle die informationale Selbstbestimmung betrifft oder nicht. Und ich würde sagen, im Üblichen bei vielen Dingen wahrscheinlich nicht. Also wenn mein konfiguriertes iPad irgendwelche Daten abgibt, die über den Browser, über Sprache und sowas gehen und das genutzt wird, wäre es erstmal unproblematisch. Aber problematisch wird es dadurch, dass wir, wenn wir das mit KI-Algorithmik verbinden, dass wir im Prinzip mit Datenpunkten sehr schnell irgendwann doch auf Personen dann auch wieder zurückkommen. Eben mit der Zunahme von verfügbaren Informationen, vielleicht durch Begegnungen, die wir gehabt haben mit unserem Telefon. Und das ist etwas, was schon problematischer ist. Also wir können im Prinzip nicht mehr sicher sein, dass wir mit so einem technisch geklusterten oder kategorisierten Konzept des Fingerprintings nicht nachher auch wieder individuell nachvollziehbar werden.
Das heißt, die Verknüpfung von den Fingerprinting, von den verschiedenen Fingerprints sozusagen, die wir an verschiedensten Stellen digital wie physisch hinterlassen, also jetzt auch nur auf digitale Geräte bezogen, aber die wir hinterlassen, verschmelzen oder können jetzt deutlich mehr in Verbindung gebracht werden. Das ist die Gefahr daran.
Ja, das Problem ist, was sie ja schon ein bisschen eben andiskutiert hat, das ist die Gerätevielfalt. Also ich habe eine bestimmte Kombination von Geräten bei mir, die bestimmte digitale Spuren hinterlässt. Jedes Gerät für sich ist ein einzelner Fingerprint, aber die Fingerprints kommen alle gleichzeitig vor und immer zusammen in einer Klasse. Und wir hatten das Thema bei uns mal gehabt, wir hatten in einer Untersuchung überlegt, ob wir datenschutzfreundlich eine ungefähre Belegung von Räumen abschätzen können, zum Beispiel von einem Vorlesungsraum, ohne dass wir eine Kamera aufstellen müssen oder irgendwelche personenbezogene Daten brauchen. Und die Idee war, dass wir über verschiedene Faktoren gehen, über verschiedene Daten, die uns zur Verfügung steht, insbesondere aber über die Access Points und Daten, die wir dort quasi erfassen können. Und da ist uns schon aufgefallen, dass es extrem schnell doch sehr individualisierte Muster gibt, die wir dann finden.
Ja, also ich muss auch sagen, also für mich, da schlagen jetzt zwei Herzen in der Brust. Und das eine ist dann doch irgendwie der unbescholtene Staatsbürger, der sagt, naja, ich möchte gerne den Komfort haben, belastet mich jetzt persönlich, also kann ich deswegen nachts schlecht schlafen, dass man mich fingerprinten kann, dass man, und da muss ich sagen, boah, wenn ich dafür den gesamten Komfort aufgeben müsste, den das Internet und auch die Webcom, also die Kommunikation per drahtlose Verbindung mit sich gebracht hat, wenn ich das alles aufgeben müsste, nee, wäre ich nicht mehr bereit zu. Das wäre für mich so die Zeit ins SMS-Zeitalter zurück, der Sprung. Hätte ich keine Lust. Wenn ich jetzt umgekehrt aber überlege, nehmen wir mal an, irgendwelche politischen Systeme sind mir nicht ganz so wohlgesonnen und suchen einfach nur nach mir, einfach nur nach einem Fehlverhalten, um mich dadurch irgendwie sanktionieren zu dürfen. Könnte man heute eigentlich mit den modernen Kommunikationssystemen kein Fingerprinting mehr vermeiden, egal was man tut, und müsste eigentlich wieder aus dem Kommunikationszeitalter aussteigen? Das ist das, was
oder,
mich echt ziemlich betrifft. Ja?
Oder schauen, dass man sich da entweder wirklich ein Anonymitätsset begibt oder sich sozusagen die Identität von jemandem stiehlt, was natürlich jetzt auch erstmal negativ wäre an dem Punkt, aber sozusagen die digitale Identität von jemand anders annimmt, sich von jemand anders die komplette Konfiguration spiegelt, von Browsern allem, um dann darunter unterzutauchen. Funktioniert natürlich auch nur bedingt, bis man wieder einmal irgendwas tut, das einen in irgendeiner Form auf eine Beobachtungsliste oder was auch immer, dass du jetzt meintest, also quasi in den Beobachtungsfokus von irgendjemandem bringt, dann müsste man das wieder machen mit einer anderen Person, sich eine andere Identität holen, aber das wäre noch so ein Weg, irgendwie untergehen in der Masse und in anderen Identitäten.
Da komme ich jetzt als Identitätsforscher nochmal durch. Also ich weiß, was du meinst, und du meinst mit andere Identität suchen, dass ich mich sozusagen als jemand anderes ausgebe. Das Problem ist aber, Identität ist genau umgekehrt definiert. Identität ist das, was dich eindeutig macht. Da ist jetzt egal, ob Name, Geburtsdatum oder sonst irgendwas, weg von deinen ganzen Sozialparametern. Also ich weiß nicht, dass du Monina heißt, und ich weiß nichts über dich als realen Menschen. So kann ich doch eine Identität von dir über die Parameter bilden, die du nicht in der Lage bist, zur Seite zu schieben. Das heißt, wenn ich dich vorher noch nie gesehen habe und wie gesagt, du läufst in der U-Bahn an mir vorbei und ich nehme halt mal kurz eben deine Handyparameter auf, vielleicht an mehreren Tagen zu verschiedenen Zeiten, kann ich sofort sagen, wo du wohnst und so weiter. Und jetzt müsstest du dir quasi ein neues Handy anschaffen, und das verbindest du jetzt zu Hause wieder mit deinem WLAN, und übermorgen weiß ich jetzt sogar, dass du dir sogar noch ein neues Handy angeschafft hast. Deswegen, also rein aus Identitätsgesichtspunkten, kannst du keine fremde Identität annehmen, weil die Identität dich eindeutig macht. Und da sind wir
ja,
leider
nur wenn
heute.
Man das Verhalten dahinter noch zusätzlich ändert, das stimmt.
Und aus juristisch-ethischer Sicht ist natürlich das große Problem, was wir hier haben, dass es eine nicht bewusste Aufnahme, nicht bewusste Kategorisierung ist. Nicht? Also es ist nicht dieses, ich melde mich im Browser an, ich habe einen Cookie zugestimmt, es gibt keine kein Konsent im klassischen Sinne für diese Art von Tracking, die wir hier, die hier ermöglicht wird, technisch gesehen. Und das ist so eine große Schwierigkeit, die dabei besteht.
Gut, aber was ist denn dann die Implikation, die wir im Alltag daraus ziehen sollten?
Tja, das Bewusstsein. Das Bewusstsein, dass wir es nur durch Digital Detox, also Entzug der digitalen Welt, eigentlich, also wir müssen die digitale Identität aufgeben, um nicht mehr traceable zu sein. Oder umgekehrt, diese digitale Identität macht das Tracing, das Fingerprinting. Es ist so. Wir sind wir, so wie wir sind.
Man könnte das auch noch ein bisschen auf einer Metaebene sehen. Es ist ja nicht nur das Problem, dass sie wirklich vollständig identifizierbar sind und damit im Prinzip auch kein Recht auf Vergessen unserer Datenspuren besteht, weil es ja keine personenbezogenen, sondern nur technisch erfasste Informationen sind, sondern es ist auch das Problem, was ist, wenn wir nicht eindeutig sind? Also was ist, wenn ich nicht unique bin, wie wir ja bei dem Unique sehen, dass wir mehrere tausend haben und die Behörden aber eine bestimmte Anzahl von Parametern haben, die bei uns übereinstimmt und wir dann in einer Erklärungsnot sind, weil die Indizien gegen uns sprechen. Das ist ja im Prinzip das Problem, was man mit der Rasterfahndung in den 70ern hatte. Ich will jetzt nicht das Thema ganz aufmachen, aber es ist trotzdem immer ein Problem, dass sich bestimmte Äquivalenzen, also Gleichartigkeiten in Mustern ergeben können, die eben zwar mathematisch von der Wahrscheinlichkeit einglauben lassen, dass es eine Eindeutigkeit sein muss, weil wir so viele Parameter kombiniert haben, aber in der Praxis das eben nicht gleichbedeutend sein muss und wir dann in der Vorverurteilung möglicherweise sind.
Genau, das ist der Punkt. Also wieder erstmal auf die Identitätstheorie zurück. Dann hast du keine Identität erfasst, sondern du bist nur der Meinung, aber die Parameter reichen nicht. Ja, das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, im Fußballstadion bist und sagst, guck mal da hinten, der mit dem Bayern-Trikot. Das könnte vielleicht bei einem Handballspiel eindeutig sein, wenn du dann Fußballtrikot anhast, aber in einem Fußballstadion vielleicht nicht. Das heißt, du hast die Identität nur unvollständig erfasst, dann wäre sie keine Identität mehr, aber bleiben wir erstmal aus dieser Theorie raus. Dann gibt es einen Zwilling zu dir, und jetzt meine ich jetzt nicht diesen digitalen Zwilling oder was auch immer, sondern es gibt einen Zwilling zu dir, wissentlich, dass Zwillinge sich auch unterscheiden. Aber für uns reichen die Parameter, die wir erfassen, nicht mehr aus, um sie zu unterscheiden. Das heißt, dein Zwilling hat jetzt irgendwas gemacht und mangels eindeutiger Erfassung stehst du jetzt vor Gericht und die Beweise sprechen eindeutig gegen dich.
Ja. Also das ist der eine Aspekt, also es wird gegen uns genutzt, und der andere Aspekt, ich möchte möglichst anonym unterwegs sein. Es gibt ja manche Menschen, die wollen gerne mal im Netz suchen, ohne dass irgendjemand weiß, was sie angeguckt haben, gesehen haben, runtergeladen haben. Gerade bei der Filmpiraterie war das eine lange Zeit auch. Und da muss man schlicht und einfach sagen, wir sollten nicht glauben, dass das möglich ist. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir uns im Netz bewegen, wir reidentifizierbar sind. Und wenn es da wirklich eine Straftat verbunden mit den Aktivitäten gibt, die wir gemacht haben, wird es auch mit Vorsichtsmaßnahmen nicht so leicht sein, unidentifizierbar zu sein, also unsichtbar zu sein.
Um da aus der Theorie auch rauszukommen, wir verlinken euch nochmal einen Podcast, einen wunderbaren Podcast, Darknet Diaries. Da ist es wunderbar beschrieben in der Episode LinkedIn-Attacke. Das war vor knapp 20 Jahren, 15 Jahren ungefähr, als von LinkedIn Millionen von Passworten und Nutzerdaten gestohlen wurden. Und der Aufwand, der damals mit FBI getrieben wurde, es war dann nachher ein Auslandsfall, aber der mit FBI getrieben wurde, hat innerhalb von 3 Monaten einen in Russland ansässigen Täter überführt. Über Spuren, die er nur in den USA über Gmail-Accounts, über LinkedIn-Accounts, Kreditkarteninformationen und so weiter hinterlassen hat, dass diese Informationen zusammengeführt dazu geführt haben, dass er eindeutig traceable war. Es gab nun mal kein Auslieferungsabkommen zwischen USA und Russland, komischerweise. Das heißt, er war noch ziemlich unbehelligt. Der wurde aber nachher über Zahnarztbesuche und Online-Termine in Russland durch amerikanischen Geheimdienst ausfindig gemacht. Dadurch wussten sie auch, wer es war. Und in einem Besuch in Tschechien, ich glaube 2017, wurde er dann durch tschechisch-amerikanische Auslieferungsabkommen dann ausfindig gemacht und mit einem Besuch seiner Freundin in einem tschechischen Café durch amerikanische Geheimdienstler festgenommen, in die USA überführt und dort verhaftet. Also das heißt, das, was wir hier gerade erzählen, ist keine Spinnerei, sondern hat sogar schon zur echten Inhaftierung geführt.
Das heißt, wenn man sich bewusst ist, dass man solche Spuren verursacht, dann, also A, sollte man natürlich sowieso keine Straftaten begehen, aber selbst wenn man aus irgendwelchen anderen Gründen sich von seiner normalen Identität abheben möchte, wenn man etwas sucht, beispielsweise einfach ein komplett anderes Gerät mit einer komplett anderen Konfiguration nimmt, dann ist man schon mal mit seinen Geräten nur noch bedingt untereinander linkbar. Das könnte ja dann noch funktionieren, aber ist dann schon wieder ein Aufwand, den man sich ja normalerweise auch nicht machen würde, wenn man jetzt, keine Ahnung, mal sucht, ob der Zehennagel eingewachsen ist, weil man Google-Gesundheitstipps möchte oder sonst was. Was ja ein normaler Anwendungsfall, glaube ich, für viele Leute ist, warum sie eigentlich unerkannt mal surfen wollen, weil sie nach Krankheiten suchen oder nach anderen Dingen, die ihnen unangenehm sind im normalen Kontext. Um das mal von richtigen Verbrechen auf einen legitimen Anwendungsfall, warum Leute gerne im Internet unerkannt wären, zurückzuführen.
Da muss ich nicht so auch nur so eine Paranoia entwickeln, sondern ich muss einfach sagen, ich bin gerne in meinen Aktivitäten unerkannt, also gerne. Außer ich möchte es, dass ich erkannt werde. Und mittlerweile ist es leider im Rahmen unseres digitalen Zeitalters leider exakt umgekehrt, sogar mit der Ausprägung, dass ich das erkannt werden gar nicht mehr vollständig abschalten kann. Ja, wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen wollen, bleibt in Richtung Fingerprinting und Datensouveränität eigentlich relativ wenig Positives über. Wir hatten am Anfang ja gesagt, naja, Browser-Fingerprinting, VPN, es gibt viele, viele Maßnahmen, Tor-Netzwerk, Anonymitätsbrowser, Inkognito-Seiten, es gibt viele Maßnahmen, die zumindest unseren Fingerprint, also den Satz an eindeutigen Informationen, die wir hinterlassen, geringer machen. Leider ist dieser Gesamtdatensatz, den wir permanent durch die digitale Kommunikation hinterlassen, immer noch so groß und eindeutig, dass wir nicht mal eine übergreifende Suche machen. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie Bewegungsmuster mit aufgefassten WLAN Access Points und irgendwie Kommunikationsverhalten irgendwie in Einklang bringen. Nein, das Einzelne für sich reicht schon aus, wenigstens über eine Zeit lang beobachtet, um uns als Individuum, jetzt sage ich mal nicht Name, Geburtstag, Adresse oder sowas, sondern uns als Individuum erneut erkennbar zu machen. Und spätestens dann kommen dann übergreifende Suchen, die uns nicht nur als abstraktes Individuum erneut erkennbar machen, sondern als konkrete Person nachvollziehbar machen. Was lässt sich dagegen tun? Leider gar nichts. Wir können es vielleicht wem auch immer schwerer machen, aber wir können es nicht abstellen. Das ist halt eine Eigenschaft, eine technische Eigenschaft, die wir auch gerne nutzen. Das nennen wir dann Komfort, auf den wir auch nicht mehr verzichten wollen, des Internets und der der internetgebundenen Kommunikation mit allen Applikationen, die wir heute nutzen. Und primär ist es dann der Webbrowser, den wir natürlich tagtäglich dutzende Male nutzen. Sekundär sind es Dinge wie unsere Netzwerkzugänge, die wir nutzen, unsere Kommunikationsmedien wie, Smartwatches, die über Bluetooth mit unserem Handy kommunizieren und so weiter. Und wir werten nie die Daten, sondern nur die Metadaten aus. Das ist wichtig. Und auch hier vielleicht nochmal für die interessierten Hörerinnen und Hörer, das ist auch diese Diskussion über die Metadatenspeicherung. Ja, geht überhaupt nicht darum, was wir gesagt haben, sondern mit wem wir was, wo, wann, wie kommuniziert haben und wie unser Verhalten war. Und schon lässt sich komplett auf uns schließen. Und das ist schwierig bis gar nicht zu unterbinden. Und wir sollten uns ganz kritisch hinterfragen, wie weit wir das fassen wollen. Und jetzt von mir da auch der Abschluss, indem wir in der weiten Masse verschwinden. Das heißt, ein Commodity-Handy mit einem Commodity-Browser auf Commodity-Suchmaschinen mit was auch immer, damit es zumindest schwierig wird. Und wir packen euch da auch noch Empfehlungen vom BSI ins Internet, dass ihr einfach wisst, wie ihr in der Masse, in der Menge, in der Commodity, in der Allgemeinheit einfach abtauchen könnt. Ja, und das war hier schon unsere Serie oder unsere Sendung wieder im Rahmen der Datensouveränität zu: Bin ich überhaupt Herr oder Herrin meiner Daten? Möchten vielleicht auch noch etwas Werbung machen für unseren nächsten Podcast, der live sein wird, zusammen mit dem Partner Hamburg at Work, als Podcast zum Thema Datenschutz und digitale Souveränität über Open-Source-Software für kleine und mittlere Unternehmen. Und entweder seid ihr live dabei bei Hamburg at Work oder wir sehen uns dann oder hören uns Ende Juni mit der nächsten Episode, die wir dann genau das ausstrahlen. Und ansonsten würde ich jetzt wieder übergeben an die hervorragende Monina mit ihrem tollen Abspann. Monina.
Na, das war heute unsere Sicherheitslücke zum Thema Fingerprinting. Ihr könnt wie immer die Sicherheitslücke überall finden, wo ihr Podcasts hört, und auch auf unserer Webseite www.sicherheitslücke.fm. Den Link zu unserer Webseite und zu den weiterführenden Inhalten, die wir gerade die ganze Zeit auch erwähnt haben, dieser Folge findet ihr in den Shownotes, genau wie die Links zu den sozialen Medien, die wir um die Sicherheitslücke herum, wo wir vertreten sind. Empfehlt den Podcast gerne weiter und bewertet uns dort, wo ihr uns hört, damit uns auch andere leichter finden können. Die Sicherheitslücke ist ein Podcast der Hamburg Open Online University und die Kapitelbilder zu unseren Folgen kommen wie immer von der großartigen Anne Vogt. Vielleicht habt ihr mittlerweile auch schon den einen oder anderen Sticker gesehen mit ein paar besonders schönen Bildchen drauf von der Sicherheitslücke. Die Produktion übernimmt wieder Christian Friedrich. Auch hier vielen Dank dafür, unsere ganzen Outtakes rauszuschneiden, hoffentlich. Wir verabschieden uns damit und bis zur nächsten Folge. Monina Schwarz,
Ingo Tim
und Volker Skwarek. Ta, fertig. Wieder ein Outtake mehr.